Seit über 5 Jahren streifte Esrin Malek durch verlassene Orte. Er war kein Abenteurer im klassischen Sinn, sondern ein Suchender. Alte Fabriken, in denen die Maschinen wie erstarrte Giganten im Staub verharrten. Verlassene Krankenhäuser, in deren Fluren Patientenakten vom Wind durchweht über den Boden verstreut lagen. Halb versunkene Schiffswracks, wo die See sich langsam zurückholte, was einst von Menschenhand erbaut worden war. Doch nie, nicht ein einziges Mal hatte ein Ort sich geweigert, gefunden zu werden. Bis jetzt. Die ersten Hinweise auf den rätselhaften Ort entdeckte Esrin an einem trüben Sonntagmorgen in einem Forum namens Urbanex Treasures, einer digitalen Zuflucht für urbane Entdecker, Ruinenfotografen und Grenzgänger. Der Thread trug den sonderbaren Titel »Die Kirche, die nicht gefunden werden will«, Portland Forest. Er hatte auf den Link geklickt, in Erwartung der üblichen Übertreibungen. Vielleicht ein abgelegener Ort, schlecht kartografiert, schwer zugänglich. Nichts, was ihn, Esrin Malek, hätte aufhalten können. Stattdessen fand er einen seltsamen Austausch unter erfahrenen Nutzern, durchzogen von echter Verwirrung und unterschwelliger Furcht. Bin 6 Stunden lang der Route gefolgt. GPS sagte, ich war da, aber da waren nur Bäume. 3. Versuch gestern. Ich schwöre, die Pfade haben sich verändert. Ich war 2-mal wieder am Ausgangspunkt. Der Wald will nicht, dass man sie findet. Esrin hatte bei dieser letzten Aussage die Augen verdreht. Wälder wollten nichts. Sie waren Ansammlungen aus Bäumen, Erde, Tieren. Doch mit jedem weiteren Beitrag, den er las, formte sich ein Muster. Unterschiedliche Koordinaten, verirrte Pfade, Kompasse, deren Nadeln im Kreis tanzten. Mehrere Personen beschrieben das Gefühl, beobachtet zu werden. 4 Tage später parkte Esrin seinen alten Geländewagen auf dem Parkplatz des Wildwood Trailhead, unweit von Portland. Der Morgen war kühl und der Atem stand in feinen Wölkchen vor seinem Gesicht. Er überprüfte ein letztes Mal seinen Rucksack. GPS-Gerät, Kompass, lokale Karte, Kamera mit Ersatzakkus, Wasserflaschen, Energieriegel, Erste-Hilfe-Set, Taschenlampe und eine Pfeife. Standardausrüstung für eine Tageswanderung. Er hatte aus den 3 glaubwürdigsten Erfahrungsberichten im Forum die Koordinaten gemittelt. Demnach müsste die Kirche etwa 4 Meilen nordöstlich des Startpunkts liegen, vermutlich irgendwo in einem nicht verzeichneten Areal zwischen 2 offiziellen Wanderpfaden. Die ersten 2 Stunden verliefen wie jede andere seiner Touren. Der Wald lebte im Frühling. Hellgrüne Blätter zitterten im Wind, Vögel riefen einander zu, kleine Tiere raschelten durch das Unterholz. Er ging zügig, prüfte regelmäßig sein GPS und markierte seinen Weg zusätzlich auf der Papierkarte. Dann, exakt 2 Stunden nach Aufbruch, trat das erste Problem auf. Sein GPS zeigte plötzlich an, dass er in eine falsche Richtung gelaufen war, obwohl er sich sicher war, konstant geradeaus gegangen zu sein. Er korrigierte seinen Kurs, schüttelte den Kopf, ging weiter. Doch nach etwa 30 Minuten trat das Problem erneut auf. Das Gerät behauptete, er bewege sich nun südwestlich, zurück Richtung Parkplatz. »Was zum...« murmelte Esrin und klopfte auf das Gerät. Es funktionierte augenscheinlich, aber die angezeigten Daten waren sinnlos. Er zog seinen Kompass. Die Nadel drehte sich langsam im Kreis, hielt kurz in einer Richtung inne, nur um sich dann erneut zu bewegen. Auch ein Schlag gegen die Handfläche half nicht. Nichts half. Er sah sich um. Nichts schien ungewöhnlich. Die Bäume standen dicht, waren aber keine fremden Arten. Ein kleines Lichtfeld öffnete sich in der Ferne, wo das Laub sich lichtete. Aber es war zu ruhig. Keine Vögel, kein Wind, kein Rascheln. Etwas war anders. Esrin beschloss, sich ab sofort nach der Sonne zu orientieren. Er wusste, dass sie am Vormittag noch im Osten stand, und so konnte er anhand der Uhrzeit halbwegs sicherstellen, dass er nach Nordosten marschierte. Er markierte seine aktuelle Position auf der Karte und setzte seinen Weg fort. Bis zum Mittag hatte er die Kirche nicht gefunden, Stattdessen fand er einen kleinen Bach, der auf keiner Karte verzeichnet war, und einen seltsam geformten Felsen, der wie ein kauerndes Tier wirkte. Das GPS zeigte nun, dass er sich im Kreis bewege. Trotz des festen Eindrucks, er sei geradeaus gelaufen. Genervt setzte er sich auf einen moosbedeckten Stamm, kaute mechanisch auf einem Energieriegel und blickte in die um ihn greifende grüne Stille. Nichts davon ergab Sinn. Esren war kein Amateur. Er hatte alte Minenschächte gefunden, sich durch verlassene Abwassersysteme gekämpft und in Gegenden navigiert, die auf keiner Karte mehr existierten. Und jetzt verlor er sich in einem öffentlichen Wald? Gegen 3 Uhr nachmittags gab er auf. Die Sonne würde bald untergehen. Seine Ausrüstung funktionierte nicht und es wäre dumm, noch tiefer in diese anomal wirkende Zone vorzudringen. Kaum hatte er den Entschluss gefasst, umzukehren, funktionierten plötzlich alle Geräte wieder. Der Kompass zeigte klar Süden. Das GPS zeigte eine exakte Route zurück zum Parkplatz. Der Rückweg dauerte überraschend kurz. Fast zu kurz. Die Orientierung war glasklar, keine Fehlfunktionen mehr. Als Esren schließlich seinen Wagen erreichte und in den Fahrersitz sank, starrte er wortlos auf das Lenkrad. 2 Geräte gleichzeitig defekt. Unwahrscheinlich. Ein magnetisches Naturphänomen? Vielleicht. Aber warum verschwand es sofort, als er aufgab? Die Fahrt zurück nach Portland dauerte 40 Minuten. Er dachte an nichts anderes als an diese Kirche, die Menschen offenbar nicht finden sollten. Und er wollte mehr denn je herausfinden, warum. Noch in derselben Nacht legte er Karten auf seinem Schreibtisch aus, öffnete seinen Laptop und durchforstete die Archive des Forums erneut. Zwischen verstaubten Digitalposts und vergrabenen PDFs fand er eine geologische Untersuchung aus dem Jahr 1978. Sie erwähnte ungewöhnliche magnetische Schwankungen in einem Teil des Forest Parks. Zudem ein Geschichtsbuch über eine radikale Religionsgruppe, die Ende des 19. Jahrhunderts eine abgelegene Kirche errichtet hatte. Der genaue Ort, unbekannt. Je tiefer Esren grub, desto klarer wurde ihm, diese Kirche existierte und sie wollte nicht gefunden werden. Er würde sie dennoch finden. Und dieses Mal würde er besser vorbereitet sein. Esren Malek verbrachte die nächsten 7 Tage in einem Zustand zwischen Obsession und Vorbereitung. Schlaf wurde zur Nebensache, Nahrung zur Nebentätigkeit. Seine Wohnung verwandelte sich in das Hauptquartier eines Einzelgängers, der sich auf einen Feldzug gegen das Unbekannte vorbereitete. An den Wänden klebten Ausdrucke von topografischen Karten, historische Kirchenverzeichnisse und Forenbeiträge, die er rot markiert und mit Pfeilen versehen hatte. Er war überzeugt. Die Kirche war real. Zu viele Hinweise, zu viele Parallelen, die elektromagnetischen Anomalien, die abweichenden GPS-Koordinaten, das Gefühl, beobachtet zu werden und die Berichte von Personen, die sie nie wieder gefunden hatten oder sich nach der Rückkehr verändert hatten. Sein neuer Plan war präzise. Diesmal würde er nicht dieselbe Route nehmen. Stattdessen entschied er sich für einen alternativen Pfad, eine kaum genutzte Route nördlich des Wildwood Trails nahe Newton Creek. Ein Ort, den laut Karten nur wenige Wanderer je betreten hatten. Ein Pfad, der laut einer geologischen Studie von 1978 innerhalb der Zone mit den ungewöhnlichen Magnetfeldern lag. Für diesen Versuch rüstete sich Esren umfangreicher aus. Ein hochsensibles GPS-Gerät mit Satellitenanbindung. Ein Spezialkompass, der auch in magnetisch instabilen Zonen arbeiten sollte. Bessere Karten und als letzte Sicherheit ein teures Satellitentelefon, falls er sich wieder verlaufen würde oder etwas passieren sollte. Am 8. Tag stand er bei Sonnenaufgang am Rand des nördlichen Waldes. Der Himmel war wolkenlos, die Luft kühl und frisch. Mit sicherem Griff überprüfte er die Geräte. Der Kompass zeigte stabil nach Norden. Das GPS hatte vollen Empfang. Die Umgebung war ruhig, fast zu ruhig. Vögel sangen nur vereinzelt, als würden sie sich nicht trauen, diesen Teil des Waldes zu betreten. Esren atmete tief ein und betrat das Unterholz. Er folgte keine ausgeschilderte Route. Stattdessen orientierte er sich an natürlichen Landmarken, einem auffälligen Baum, einem zerborstenen Felsen, den Höhenlinien auf seiner Karte. Der Pfad war zu Beginn klar, kaum verwachsen. Doch je weiter er vordrang, desto dichter wurde das Geäst, desto älter die Bäume. Die Rinde der Stämme war von schwarzem Moos überzogen und der Boden federte ungewöhnlich weich. Nach der ersten Stunde notierte er gewissenhaft markante Punkte in sein Notizbuch: eine umgestürzte Zeder mit Brandspuren, ein Bach mit eisigem Wasser, eine Gruppe von drei dicht beieinander stehenden Steineichen. Die Ausrüstung funktionierte weiterhin einwandfrei. Sogar das Satellitentelefon zeigte vollen Empfang. Doch in der zweiten Stunde begannen sich die Dinge zu verändern. Zuerst fiel ihm auf, dass die Bäume immer näher aneinander rückten. Ihre Stämme waren dicker, die Äste höher. Es gab kaum Unterholz. Der Waldboden war auffällig leer, mit fast geometrisch verteilter Nadelstreu bedeckt. Keine Brombeersträucher, kein Farn, kein Lebenszeichen außer den stummen Riesen, die sich über ihn zu neigen schienen. Die Atmosphäre wurde seltsam schwer. Der Klang seiner Schritte auf dem Boden wurde dumpfer, als würde der Wald selbst den Schall verschlucken. Keine Vögel, kein Wind, nur sein eigener Atem. Er blieb stehen, zog das Satellitentelefon heraus. Ein Balken, kein Signal. Unmöglich. Noch vor wenigen Minuten war die Verbindung stabil. Auch das GPS begann sich merkwürdig zu verhalten. Der Positionspunkt sprang auf der Karte wild hin und her, zeigte kurz einen See an, der laut Karte 5 Meilen entfernt lag, dann wieder seine mutmaßliche Startposition. Esrin tastete nach seinem Kompass. Die Nadel rotierte langsam im Kreis, als wäre sie von unsichtbaren Kräften gezogen. Er klopfte das Gehäuse gegen seine Handfläche, aber das half nicht. Wieder dieses Gefühl, dass etwas nicht stimmte, nicht mit den Geräten, sondern mit dem Ort selbst. Etwas stimmte hier nicht mit der Welt. Er fuhr sich durch die Haare und beschloss, sich auf die Karte und die Sonne zu verlassen. Es war kurz nach 10 Uhr. Das hieß, sie stand im Osten, leicht nach Süden geneigt. Wenn er sich daran hielt, würde er grob nordöstlich bleiben. Nach 3 Stunden erreichte er eine kleine Lichtung. In der Mitte lag ein mächtiger, gestürzter Baumstamm, von Moos und Pilzen überzogen. Er setzte sich darauf, nahm einen Schluck Wasser. Und da sah er ihn. Ein Mann. Er saß auf dem anderen Ende des Baumstammes, keine 30 Schritte entfernt. Esrin hätte schwören können, dass er in den letzten Minuten niemanden gesehen hatte. Der Mann war alt, trug eine rot-schwarz karierte Wolljacke, grobe Stiefel mit Nägeln in der Sohle, eine abgenutzte Canvashose und einen Ledergurt mit Trinkflasche. Sein weißer Bart war wild, seine Haut wettergegerbt, die Augen jedoch strahlten ein ungewöhnlich klares Blau. Der Mann sah ihn an und sagte ruhig: »Du suchst die Kirche.« Es war keine Frage. Esrin fröstelte. Die Worte hatten eine gewisse Schwere. »Ja, woher wissen Sie das?« »Weil nur deshalb noch jemand hierher kommt.« Der Mann klopfte neben sich auf den Stamm. »Setz dich, wenn du willst. Ich heiße Harold Kincaid.« Esrin zögerte, dann setzte er sich. »Esrin Malek.« Harold nickte langsam. »Dieses schicke Telefon, da bringt dir nichts. Nichts funktioniert da, wo du hin willst.« »Sie meinen die Navigationsprobleme?« »Ich meine alles. Kompasse, Uhren, die Gedanken manchmal auch.« Harold sah ihn nun sehr ernst an. »Dieses Gebäude, diese Kirche, ist nicht wie andere. Sie ist nicht mehr ganz hier.« Esrin zog sein Notizbuch hervor. »Darf ich?« »Schreib, was du willst, es wird nichts ändern.« Harold schüttelte den Kopf. »Die Leute verschwinden da. Oder kommen verändert zurück. Falsch irgendwie.« »Falsch wie?« Harold blickte über die Bäume, als ob er auf ein unsichtbares Wesen wartete. »Nicht leicht zu erklären, als würde jemand anderes in ihrer Haut stecken. Ihre Bewegungen, ihre Stimmen. Alles ein wenig verschoben, als würde das, was zurückkam, nicht ganz verstehen, wie ein Mensch funktioniert.« Esrin schrieb eilig mit. »Woher wissen Sie das alles?« »Ich war über 40 Jahre Ranger in diesem Wald. Ich habe mehr gesehen, als ich je aufgeschrieben habe. Die offiziellen Berichte verschwinden, Akten brennen und ich habe meine eigenen Aufzeichnungen geführt. Er zeigte mit einem Finger in Richtung Norden. 1968 fand ein Wanderer die Kirche. Er brachte ein Kamerateam. 2 Wochen später war der Kameramann verschwunden. Nur sein Auto stand noch am Parkplatz. Danach, alle paar Jahre, dieselbe Geschichte. Esren schluckte schwer. Gibt es ein Muster? Neumond, immer dann zeigt sie sich eher. Und sie erscheint Menschen, die nach etwas suchen. Nicht nur der Kirche, sondern etwas in ihrem Leben. Harolds Blick traf Esrens. Was suchst du wirklich, Esren Malek? Esren zuckte zusammen. Ich will sie dokumentieren, ich erkunde verlassene Orte. Das ist, was du tust, aber nicht, warum du es tust. Esren schwieg. Dann sagte er leise, ich will das finden, was andere aufgegeben haben. Ich will beweisen, dass es diese Orte gibt. Harold nickte. Manche Orte wollen vergessen bleiben. Manche Türen sollten geschlossen bleiben. Plötzlich veränderte sich die Luft. Ein Windstoß bewegte die Baumwipfel, aber Esren spürte keinen Hauch auf der Haut. Harold sprang auf, packte eine kleine Tasche, die vorher nicht dagewesen war. »Ich muss gehen. Bleib auf den markierten Wegen. Was auch immer du in dieser Kirche suchst, es ist den Preis nicht wert. Warten Sie. Können Sie mir wenigstens zeigen, wo sie zuletzt gesehen wurde?« Doch Harold trat bereits zurück in den Wald, zwischen die dunklen Stämme, und verschwand in der Stille, als hätte es ihn nie gegeben. Esren saß noch eine Weile alleine auf dem Stamm, dann stand er auf. Es war Mittag, und trotz aller Warnungen wusste er, er würde weiter nach der Kirche suchen. Denn manche Wahrheiten wollen nicht gefunden werden, aber genau das reizte ihn. Und irgendetwas in diesem Wald, etwas Altes und Ungeduldiges, wartete bereits auf ihn. 3 Tage nach seinem Zusammentreffen mit Harold Kincaid saß Esren Malek in seinem Wohnzimmer, umgeben von einem Chaos aus Karten, Ausdrucke von Satellitenbildern, Notizen und historischen Aufzeichnungen. Die Fenster waren zugezogen, das Licht war künstlich und gedämpft. Die Wände waren fast vollständig mit Pins, Fäden und gelben Klebezetteln übersät, eine visuelle Darstellung seines Obsessionsnetzes. Doch trotz all der Informationen, die er zusammengetragen hatte, war die Kirche immer noch ein Phantom. In seinem Kopf hallten Harolds Worte nach. Manche Türen sollten geschlossen bleiben. Und es ist nicht wert, was du verlierst. Esren hatte sich oft gefragt, was genau Harold gemeint hatte. War es nur Angst? Oder hatte der alte Mann tatsächlich etwas gesehen, das seine Warnung rechtfertigte? Er scrollte durch die Beiträge im Urbanex-Forum, las zwischen den Zeilen der gescheiterten Expeditionen. Dann fiel ihm ein Name ins Auge, der zuvor nur am Rande erwähnt wurde. Professor Alaric Blackwood, vermisst seit Mai 1879 bei einer archäologischen Erkundung im pazifischen Nordwesten. Esren verfolgte die Spur, fand ein eingescanntes Tagebuch eines gewissen William Hargrove, einem Mitglied von Blackwoods Expedition. Der letzte Eintrag war beunruhigend. Die Kirche ist fort. Das Licht nahm sie mit. Ich bin allein. Wenn dies jemand findet, sagt meiner Schwester in Portland, ich habe versucht zurückzukehren. Die Details passten. Die Zeitlinie, die Beschreibung der Kirche, die rätselhaften Verluste. Er konnte nicht mehr anders. Er musste zurück in den Wald. Doch dieses Mal sollte es nicht nur eine Expedition aus Neugier sein. Diesmal wollte Esren nicht allein sein. Er griff zum Telefon und rief jemanden an, den er seit dem Studium nicht mehr gesehen hatte. »Cale, hier ist Esren. Ich brauche deine Hilfe. Und es geht um Magnetfelder.« Cale Thorne war ein Geologe, mittlerweile im letzten Jahr seines Promotionsstudiums. Während Esren verlassene Orte durchforstete, hatte Kyle sich auf die Untersuchung geologischer Anomalien spezialisiert, insbesondere elektromagnetischer Felder in vulkanischen Zonen. Am nächsten Tag stand Kyle in Esrens Wohnung, die Arme vor der Brust verschränkt, den Blick auf das organisierte Chaos an den Wänden gerichtet. Er trug ein blaues Poloshirt mit dem Logo seiner Universität, beigefarbene Outdoorhosen und Wanderstiefel, die aussahen, als wären sie gerade erst aus dem Laden gekommen. »Du siehst aus wie ein Verschwörungstheoretiker«, sagte er trocken. »Vielleicht bin ich das inzwischen«, erwiderte Esrin. »Aber das hier ist kein Hirngespinst. Ich war dort. Die Geräte haben verrückt gespielt. Ich habe jemanden getroffen, der darüber Bescheid weiß. Und ich war nicht der Erste.« Kael ließ sich auf Esrins Sofa sinken, zog ein Notizbuch aus seiner Tasche und blätterte darin. »Du sagtest, du hattest Kompassfehlfunktionen, GPS-Ausfälle und akustische Dämpfungen?« »Ja. Und ich hatte das Gefühl, dass der Wald sich verändert hat. Die Pfade führten nicht dorthin, wo sie sollten.« »Klingt nach einer Zone mit magnetischer Interferenz, vielleicht verursacht durch eisenreiche Gesteinsschichten oder unterirdische Wasserströme. Dann hilf mir, es zu messen.« Kael runzelte die Stirn. »Und was ist mit dem Teil, wo du behauptest, die Kirche sei nicht ganz hier?« Esrin seufzte. »Das ist schwer zu erklären. Vielleicht war das eine Übertreibung, vielleicht auch nicht. Aber ich brauche dich, um die rationalen Teile dieser Geschichte zu bestätigen oder zu widerlegen.« Nach einer Stunde hatte Kael eingewilligt. Nicht, weil er an übernatürliche Kirchen glaubte, sondern weil die beschriebenen magnetischen Anomalien seine wissenschaftliche Neugier weckten. Er besorgte Messgeräte, ein hochempfindliches Magnetometer, ein elektromagnetisches Spektrumanalysegerät und ein tragbares Messsystem für ionisierende Strahlung. Für alle Fälle. Sie planten akribisch. Neue Routen wurden anhand topografischer Karten berechnet. Dieses Mal wollten sie sich von der üblichen Wanderroute entfernen und einem kaum sichtbaren Höhenzug folgen, der sich um die bekannte Anomaliezone schlängelte. Vielleicht konnte so der Effekt umgangen oder zumindest kartiert werden. 2 Tage später brachen sie auf. Es war ein Samstag im Mai. Der Himmel war klar, die Sonne warf lange Schatten durch das dichte Blätterdach, als sie sich in den Wald vorarbeiteten. Esrin trug dieselbe Ausrüstung wie zuvor, ergänzt um eine kleine Campingausrüstung. Kael hatte sein Messgerät an einem Trageriemen um die Brust gehängt und machte alle paar Minuten Notizen. »Wie fühlt es sich an?«, fragte Kael irgendwann in der 2. Stunde. »Leiser«, antwortete Esrin. »Wie Watte in den Ohren, als würde der Wald schlucken, was du sagst.« Kael blieb stehen, sah auf das Display seines Geräts. »Hier ist es. Ein Feld. Ziemlich stark. Weit über dem Normalwert.« Esrin trat näher. »Was bedeutet das?« »Es bedeutet, dass hier irgendetwas Störendes wirkt. Entweder ein natürliches Vorkommen magnetischer Mineralien oder etwas, das das Gerät stört. Aber das Muster ist seltsam. Es bewegt sich.« »Wie? Es bewegt sich?« »Es pulsiert, als würde es sich rhythmisch ausdehnen und zusammenziehen.« Die beiden Männer wechselten einen Blick. Die wissenschaftliche Sprache klang nicht mehr neutral. Sie klang beunruhigend. Nach weiteren 2 Stunden durchquerten sie eine Zone mit ungewöhnlich dunkler Vegetation. Die Bäume hier unterschieden sich deutlich vom Rest des Waldes. Ihre Rinde war fast schwarz, die Blätter von einem matten Grün. »Das sind europäische Schwarzkiefern«, sagte Kael mit leiser Stimme. »Nicht heimisch. Die wurden gepflanzt. Mit Absicht.« »Von wem? Und warum hier?« Keine Antwort. Sie marschierten weiter. Der Boden wurde weicher, die Geräusche um sie herum blasser. Das Gefühl von Überwachung kroch zurück. Nicht direkt Bedrohung, aber ständige, stille Anwesenheit. Kurz nach Mittag erreichten sie eine kleine Anhöhe, und dann, völlig unvermittelt, öffnete sich der Wald. Vor ihnen lag eine Lichtung, und in der Mitte ein Gebäude aus dunklem Stein, verwittert und bemoost. Ein kleiner Glockenturm ragte in den Himmel, Fenster aus zerschlagenem Buntglas, umgeben von einem rostigen Eisenzaun. Die Kirche. Sie war da. Unbestreitbar. Real. Und doch, sie wirkte falsch. wie ein Fremdkörper in der Realität. Esren stand da, die Kamera in der Hand, unfähig, sofort zu fotografieren. Stattdessen flüsterte er nur ein einziges Wort. Endlich. Neben ihm sah Cale Thorn das Gebäude, überprüfte sein GPS, das nun nur noch eine Nachricht zeigte. Position unbekannt. Die Kirche war gefunden. Doch mit ihr begann erst das wahre Unheil. Esren Malek trat als erster durch das rostige Eisentor. Das quietschende Scharnier kreischte schrill und unnatürlich lang. Ein Geräusch, das sich in seine Nerven bohrte und nicht verklang, sondern in der Luft zu schweben schien, wie ein flackerndes Echo. Cale Thorn folgte ihm, sein Messgerät fest umklammert, der Blick wachsam. Die Kirche war kleiner, als Esren es erwartet hatte, aber massiver. Die grauen Steine wirkten älter als die Region selbst. Jeder Block war porös und von feinen Adern durchzogen, die wie schwarze Risse wirkten. Efeu kroch über die Mauern, doch nicht wie gewöhnliche Pflanzen. Die Ranken schienen sich an den Rändern des Gebäudes festzukrallen, als wollten sie es zurückhalten oder bewahren. Rechts von der Kirche erstreckte sich ein schmaler Friedhof. Die Grabsteine lagen schief im hohen Gras, manche umgefallen, andere zur Hälfte im Boden versunken. Ein paar waren vom Wurzelwerk der Bäume angehoben worden, als würde der Wald versuchen, die Toten zu verschlingen. »Lass uns systematisch vorgehen«, sagte Esren, seine Stimme seltsam dumpf, als würde sie nicht vollständig von der Luft getragen. »Zuerst der Friedhof, dann das Gebäude.« Kael nickte. Er schob seine Brille zurecht, nahm sein Notizbuch und begann, eine grobe Skizze des Areals zu zeichnen. Esren bewegte sich zwischen den Gräbern, machte Fotos, notierte Koordinaten, auch wenn die GPS-Funktion nutzlos war. Die Inschriften auf den Steinen waren fast vollständig verwittert. Nur auf wenigen ließen sich noch Daten erkennen, meist aus den späten 1870er oder 80er Jahren. Namen waren kaum mehr zu entziffern. Die Schrift war durchzogen von Moos, eingeritzt in porösen Kalkstein, der viel zu stark verwittert war für das angeblich geschützte Klima des Waldes. »Das hier sieht aus, als wäre es seit Jahrhunderten dem Wetter ausgesetzt«, sagte Kyle und strich über einen schräg stehenden Grabstein. »Aber diese Kirche ist frühestens im 19. Jahrhundert erbaut worden. Die Zeitverhältnisse stimmen nicht.« Esren schwieg. Er kniete sich vor eine besonders große Grabplatte, die von einer kleinen Eiseneinfassung umrahmt war. In ihrem Zentrum ein Engelsrelief, das keinerlei Gesichtszüge mehr hatte. Der Kopf war verwischt, als hätte jemand mit feinem Schleifpapier darüber gearbeitet. »Hier ist etwas eingeritzt«, murmelte Kael, nun ebenfalls vor der Platte. An der Basis waren Symbole zu erkennen. Keine lateinischen Buchstaben, keine bekannten Runen. Mehr wie Piktogramme, doch mit einer Logik, die Esren nicht verstand. Er fotografierte sie aus mehreren Winkeln. Nach beinahe einer Stunde verließen sie den Friedhof und wandten sich dem Eingangsportal der Kirche zu. Die schweren Eichentüren waren mit Eisenbändern verstärkt. Eine davon stand einen Spalt weit offen, als hätte der letzte Besucher es eilig gehabt oder keine Zeit mehr gefunden, sie zu schließen. Esren griff nach dem Griff.
»Warte«, sagte Kael und warf einen letzten Blick auf sein Messgerät. »Die Werte hier sind extrem. Ich bekomme Störungen in mehreren Frequenzbereichen, elektromagnetisch, thermisch und sogar leicht ionisierend.«
Esren atmete flach. »Wir sind vorbereitet. Alles, was wir finden, muss dokumentiert werden.« Er drückte die Tür auf. Überraschend lautlos schwang sie auf, ohne Widerstand, ohne Geräusch. Innen erwartete sie eine lange Halle mit hohen Decken. Staub tanzte im schrägen Licht der zerschlagenen Fenster. Die Kirchenbänke standen in halbwegs geordneten Reihen. Der Boden war aus grauem Stein, in der Mitte glänzend abgewetzt, dort, wo über Generationen Füße gegangen waren. Am Ende der Halle erhob sich ein schlichter Altar aus hellem Stein. Rechts daneben ein Holzpult. Dahinter eine kleine Tür, kaum auffällig. »Das ist architektonisch seltsam«, murmelte Kael. »Gotischer Einfluss, aber auch ältere Elemente. Diese Art Steinarbeiten passen nicht in diese Region
und auch nicht in diese Zeit. Esrin bewegte sich den Mittelgang hinunter, seine Kamera klickte bei jedem Schritt. Zwischen den Bänken lagen verstreute Gesangsbücher. Die meisten waren aufgequollen von Feuchtigkeit, ihre Lederumschläge rissig. Einer der Bände lag offen. Esrin hob ihn auf. Er enthielt Texte auf Englisch und Latein, sorgfältig gedruckt. Gedruckt 1899, las Esrin vom Titelblatt. St. Bartholomew's Church of the Eternal Covenant. Nie davon gehört, sagte Kael. Sie suchten systematisch weiter. Neben dem Altar führte eine kleine Holztür in ein separates Zimmer, vermutlich das Büro des Pastors. Kael öffnete sie vorsichtig. Die Scharniere ächzten, als würde die Kirche sich jedes weiteren Schritts bewusst werden. Der Raum war spartanisch. Ein hölzerner Schreibtisch, ein verstaubtes Bücherregal, ein leerer Stuhl. Auf dem Schreibtisch lagen verstreut Seiten aus einem alten Buch, offenbar ein Kirchenregister. Esrin blätterte vorsichtig. Die Seiten waren überraschend gut erhalten. Die Einträge begannen im Jahr 1872. Taufen, Hochzeiten, Todesfälle. Die Schrift war ordentlich kalligraphisch. Dann klaffte eine Lücke. 5 Jahre ohne Eintrag. Danach folgte eine neue, andere Handschrift. »Sie haben einfach weitergeschrieben«, murmelte Esrin. »Keine Erklärung, keine Notiz. Nur Stille. Und dann weiter.« Auf der letzten Seite stand ein einziger Eintrag. 15. Oktober 1923. Letzter Gottesdienst. 7 Gläubige verblieben. Was versiegelt werden muss, wird versiegelt. Möge Gott uns unsere Fehler vergeben. Pater Michael Donovan. Esrin fotografierte die Seite, während Kael stumm daneben stand. Was, denkst du, wurde versiegelt?
Nicht was, sagte Kael,
sondern wo? Esrin sah auf. Die Tür hinter dem Altar. Sie traten zurück in die Hauptkirche. Das Licht war seltsam geworden. Nicht dunkler, eher schwerer. Die Schatten bewegten sich nicht mehr mit der Sonne. Sie lagen still, als hätten sie die Zeit aufgegeben. Die Tür war klein, aus dem gleichen Holz wie der Altar, mit einem eisernen Griff. Esrin legte seine Hand darauf. Es fühlte sich kalt an, metallisch und rau. »Bereit?«, fragte er. Kael nickte. Seine Stimme klang trocken. »Was auch immer da unten ist, es war nicht für uns gedacht.« Esrin öffnete die Tür. Eine schmale Wendeltreppe aus Stein führte nach unten. Sie roch nach feuchtem Gestein, nach Staub, nach Eisen. Die Stufen waren glatt gelaufen und wirkten wie von hunderten Füßen betreten, obwohl niemand hier gewesen sein konnte. Nicht seit 100 Jahren, nicht seit mehr. Sie stiegen hinab. Die Luft wurde kühler, schwerer. Kael leuchtete mit seiner Taschenlampe die Wände ab, auf der Suche nach Inschriften oder Symbolen. Das Licht schien von den Steinen absorbiert zu werden, als wollte der Raum selbst verhindern, gesehen zu werden. Nach ungefähr 30 Stufen erreichten sie eine hölzerne Tür, mit Eisen beschlagen, ohne Schloss. Esrin zog sie vorsichtig auf. Und dann standen sie in der Krypta. Dort warteten die Särge. Stein auf Stein. In Reihen angeordnet. Jeder versehen mit feinen, unheimlich detailreichen Gravuren. Figuren, die auf dem Rücken lagen, mit gefalteten Händen, die Augen geschlossen. Die Gesichter wirkten fast lebendig. Diese Särge. Sie sind mittelalterlich, flüsterte Kael. Aber das kann nicht sein. Die sind nicht aus Nordamerika. Esrin trat näher an einen heran. Seine Finger berührten den kalten Stein. Staub lag darauf, aber darunter war die Oberfläche glatt, fast neu. Die Gravur zeigte ein Gesicht. Und für einen Moment glaubte Esrin, dass es sich bewegte. Ein tiefer, kaum wahrnehmbarer Ton vibrierte durch den Boden. Kein Geräusch, eine Frequenz. »Spürst du das?«, fragte Esrin. Kael sah blass aus. »Es hat begonnen.« »Was?« Kael hob das Messgerät. Es piepte schnell, unkontrolliert. Das hier ist nicht mehr Teil unserer Welt.
Die Wände zitterten. Ein dumpfer Druck legte sich über sie wie ein Gewicht aus Stein. Und während der erste Sarkophag sich langsam zu bewegen begann, erkannte Esren. Der Weg in die Kirche war ein Eingang gewesen. Aber der Weg hinaus? Der war vielleicht längst verschlossen.
Die Krypta atmete. Nicht im wörtlichen Sinne, nicht mit Lungen oder Rhythmus, aber Esren Malek fühlte es deutlich. Ein langsames Pulsieren in der Luft, ein kaum wahrnehmbares Vibrieren im Boden. Cale Thorn stand neben ihm, die Augen auf den sich verschiebenden Sarkophagdeckel gerichtet. Das Geräusch, das dabei entstand, war nicht das erwartete Knirschen von Stein auf Stein. Es war ein weiches, glattes Gleiten, wie Haut, die sich über Knochen streckt. »Wir müssen raus«, sagte Kyle, seine Stimme kaum mehr als ein Hauch. Esren nickte, konnte sich aber nicht sofort bewegen. Der Anblick fesselte ihn. Etwas an der Szene war falsch. Nicht nur der Inhalt, sondern die ganze Wahrnehmung. Die Schatten an den Wänden wirkten tiefer, als sie sein sollten. Das Licht ihrer Taschenlampen verlor sich in der Dunkelheit, anstatt sie zu durchdringen. »Geh vor«, flüsterte Esren. Kyle riss sich los und bewegte sich zur Wendeltreppe zurück. Das Messgerät piepte nun ununterbrochen. Esren folgte, den Blick dennoch nicht von dem sich öffnenden Sarkophag abwendend. Kurz bevor er die unterste Stufe erreichte, hörte er ein Geräusch. Kein Knall, kein Schrei. Ein dumpfer, kehliger Laut, wie das erste Geräusch eines Wesens, das nicht wusste, wie man atmet. Sie kletterten hastig die steinernen Stufen hinauf, jeder Schritt schien länger zu dauern, als er sollte. Der Raum über ihnen war in trübes Licht getaucht, doch es war nicht mehr das warme Licht der Nachmittagssonne, das zuvor durch die farbigen Fenster gefallen war. Es war bleich, fast kränklich, als käme es aus einer anderen Quelle als der Sonne. Als sie den Altarraum erreichten, standen die Bänke nicht mehr so, wie sie hinterlassen hatten. Einige waren leicht verschoben, andere kippten auf ihren Seiten. Der Boden zitterte schwach unter ihren Füßen. »Was ist das?«, fragte Kael. Esren antwortete nicht. Er ging zur Eingangstür, öffnete sie und trat abrupt zurück. Der Friedhof war verschwunden. Statt der Grabsteine und des sanft wogenden Grases erstreckte sich vor ihnen eine endlose Ebene aus rötlichem Gestein und feinem, kupferfarbenem Staub. Keine Bäume, kein Wald, kein Himmel in Blau. Der Himmel war schwarz, kein Stern, kein Mond, nur Leere. »Das kann nicht sein«, flüsterte Kael. Er trat hinaus und seine Stiefel knirschten auf dem fremden Boden. »Wir waren im Wald. Wir waren in Oregon.« Esren trat neben ihn. Der Wind war heiß und trocken, doch er kam aus keiner bestimmten Richtung. Die Luft roch nach Metall, nach verbrannter Erde. Die Kirche stand noch immer hinter ihnen, aber sie wirkte verändert. Die Steine waren dunkler, das Dach schien höher. Die Fenster waren nicht mehr gebrochen, sondern von einem unnatürlichen Licht durchzogen, wie von innen beleuchtet, ohne eine Quelle. »Wir wurden versetzt«, sagte Esren. »Das Geräusch, die Vibration, der Sarkophag, irgendetwas hat uns bewegt.« Kael wirkte bleich. »Wohin?« Esren schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht. Aber das hier ist nicht mehr unsere Welt.« Sie schritten ein Stück hinaus auf die Ebene. Das Gestein unter ihren Füßen fühlte sich porös an, fast wie getrocknete Haut. Keine Pflanzen, keine Spuren von Leben. Nur horizontale Ödnis und ein Himmel, der aussah wie ein leerer Bildschirm. »Ist es Tag?«, fragte Kyle. Esren blickte auf seine Uhr. 16.15 Uhr. »Eigentlich ja. Doch es gab keine Sonne, kein Schatten. Und trotzdem konnten sie alles sehen, als wäre es heller Tag. Sie gingen zurück zur Kirche. Ihre Taschenlampen funktionierten wieder, aber das Licht wirkte schwach, wie eine Kerze in einem Spiegelkabinett. Im Inneren der Kirche war die Temperatur gefallen.
Der Raum war kühler, die Luft schwer. »Wir müssen alles dokumentieren«, sagte Esrin. »So genau wie möglich. Wir wissen nicht, wie lange wir hier bleiben.« Sie begannen mit dem, was sie sehen konnten. Fenster, Altar, Bänke, Bücher. Jedes Detail wurde fotografiert, notiert, vermessen. Kael zeichnete einen Grundriss, so präzise wie möglich. Im hinteren Teil der Kirche entdeckte Esrin eine kleine Steintafel, lose in der Wand verankert. Er hebelte sie vorsichtig heraus. Dahinter war eine flache Vertiefung und darin ein weiterer Gegenstand. Ein Buch. Klein, in dunkles Leder gebunden, der Einband hart wie Stein. Die Seiten waren dünn, aber intakt. Esrin öffnete es vorsichtig. Die erste Seite enthielt nur eine Zeile. Eigentum von William Hargrove. Expedition zur Kirche des heiligen Bartholomäus, 1879. Esrin rief Kyle herbei. »Das ist er, der Mann aus dem Tagebuch, der verschwunden ist.« Sie lasen gemeinsam. Die ersten Seiten schilderten den Aufbau eines Lagers, das Vermessen der Kirche, Beschreibungen der Architektur. Dann folgten merkwürdige Abschnitte. Die Fenster leuchten nachts, obwohl keine Quelle erkennbar ist. Und der Boden vibriert bei Gebeten. Schließlich kam die Passage, die Esrin die Kehle zuschnürte.
Am 14. Mai geschah es. Ein Licht durchbrach jedes Fenster, jede Tür. Als ich hinaustrat, war alles fort. Die Kirche, das Team, verschluckt von der Leere. Ich bin allein. Ich bete, dass dies ein Fiebertraum ist. Kael flüsterte, er ist in dieselbe Welt geraten wie wir. Und er ist gestorben, sagte Esrin leise. Wir haben sein Skelett noch nicht gefunden, aber wir werden es. Sie sahen sich an. Der Moment war still, bedrohlich still. »Wir müssen versuchen, zurückzukehren«, sagte Kael. »Irgendwie. Wenn es einen Weg hinein gibt, gibt es vielleicht auch einen Weg hinaus.« Esrin nickte. Doch in seinem Innersten wusste er, solche Orte öffnen sich nicht einfach so. Sie wählen, wen sie nehmen, und sie entscheiden, ob sie jemanden zurückgeben. Die Nacht brach nicht herein. Sie war bereits da. Der Himmel blieb schwarz, ein gleichmäßiger Schleier ohne Sterne, ohne Mond. Und dennoch blieb das diffuse, richtungslose Licht erhalten. Es war, als würden die Regeln dieser Welt an einem anderen Ort geschrieben werden. Esrin Malek und Cale Thorn standen vor dem steinernen Torbogen der Kirche. Die Struktur wirkte nun noch massiver, als hätte sich der Stein verdichtet. Die Gravuren an den Fenstern wirkten tiefer eingeschnitten. Die einst zerbrochenen Buntglasbilder nun vollständig, zeigten aber keine Heiligen mehr, sondern fremdartige Szenen. Männer in langen Gewändern, die vor einem Abgrund standen, Wesen mit so vielen Gliedmaßen, ein Licht, das sich wie Ranken durch Räume schlängelte. »Was machen wir, wenn wir nicht zurückfinden?«, fragte Kael. Seine Stimme klang hohl in der seltsamen Luft. »Dann dokumentieren wir, bis wir nicht mehr können«, sagte Esrin. Er versuchte ruhig zu klingen, aber sein Mund war trocken, seine Zunge schwer. »Und vielleicht finden wir doch einen Weg.« Sie verließen die Kirche und begannen zu laufen. Nicht aus Panik, sondern mit einer Mischung aus Entschlossenheit und verzweifelter Neugier. Der Boden unter ihren Füßen war mal weich wie Sand, dann wieder hart und scharfkantig wie getrocknetes Glas. Die Landschaft blieb monoton. Rote Hügel, schwarze Spalten, flimmernde Luft. Nach etwa 2 Stunden entdeckten sie es. Ein schwarzer Punkt am Horizont, der nicht kleiner wurde, je näher sie kamen. Im Gegenteil, er wuchs. Wie ein Schatten an einer Wand, der sich langsam nähert, obwohl die Lichtquelle nicht existiert. »Das ist keine natürliche Formation«, sagte Kael. Er blickte auf sein Magnetometer. Es piepte nur noch konstant. Die Anzeigen zitterten zwischen den Zahlen, als wollten sie entgleiten. Vor ihnen erhob sich eine gewaltige Wand. glatt, durchsichtig, mit einem leichten bläulichen Schimmer. Sie war so hoch, dass ihr Ende nicht zu erkennen war. Und sie zog sich zu beiden Seiten bis hinter den Horizont. »Eine Grenze«, flüsterte Esrin. »Vielleicht eine Membran.« Kael trat näher. Seine Handflächen zitterten, als er sie gegen die Oberfläche drückte. Sie gab nach, nur leicht. Ein Gefühl wie Gelatine, kühl und feucht. Wo seine Finger die Wand berührten, bildeten sich feine, leuchtende Linien, wie Risse in Eis. »Es gibt eine andere Seite«, sagte er. »Ich kann sie sehen.« Esrin trat dazu. Tatsächlich, hinter dem flimmernden Blau war etwas erkennbar. Ein Strand, Wellen, ein Himmel, diesmal blau. Er sah Haystack Rock, eine geologische Formation an der Küste von Oregon. Es war Cannon Beach. »Das ist unmöglich«, murmelte Esrin. Kael sagte nichts. Er starrte auf die Landschaft hinter der Wand, als sähe er das Paradies. Seine Stimme zitterte, als er fragte, »Denkst du, wir kommen da durch?« Esrin hob die Hand, drückte sie gegen die Oberfläche. Die Wand reagierte wie bei Kael. Sie gab nach, schien sie fast willkommen zu heißen. Dann bildeten sich erneut Risse, dünn und leuchtend, die sich rasch ausbreiteten. »Kael!« Esrin wollte ihn zurückziehen, doch es war zu spät. Die Wand zerbrach mit einem einzigen gläsernen Knall. Ein massiver Schwall Wasser brach hervor, kalt, salzig und unerbittlich. Die Kraft des Wassers riss sie beide von den Füßen. Esrin schlug hart auf den Boden, spürte, wie das Wasser ihn hob, drehte, schluckte. Er verlor jegliche Orientierung. Über ihm oder unter ihm tobte nur Chaos. Er sah Kael noch ein letztes Mal, seine Arme tasteten durch das brodelnde Wasser, dann verschwand er in der Flut. Esrin kämpfte gegen das Strudeln, versuchte sich zu orientieren, aber alles wurde dunkel. Der Druck ließ nach, die Welt wurde leiser, das Wasser wurde dünner und plötzlich war da Luft. Er spürte festen Boden unter sich, Sand, kalte Luft, Möwenschreie. Eine Welle klatschte gegen seine Seite. Esrin öffnete die Augen und hustete Wasser aus Lunge und Magen. Als er sich aufrichtete, erkannte er die Küstenlinie von Cannon Beach. Der schwarze Felsen ragte in der Ferne auf. Die Sonne ging gerade auf. Er war zurück. Er war allein. Er taumelte am Strand entlang, nannte Kyles Namen, rief ihn immer wieder. Keine Spur, keine Antwort. Nur das Rauschen der Wellen und der Geruch von Salz und Tang. Ein älterer Mann mit wettergegerbtem Gesicht kam über die Düne. Er trug eine Anglerjacke und einen Eimer. Als er Esrin sah, blieb er stehen. »Alles in Ordnung?« fragte er vorsichtig. »Mein Freund«, krächzte Esrin. »Er war mit mir im Wasser. Haben Sie jemanden gesehen?« Der Mann schüttelte langsam den Kopf. »Nur dich.« Esrin fiel in den Sand. Seine Kleidung klebte an seinem Körper. Seine Finger waren taub. Der Mann trat näher, setzte sich neben ihn. »Wie bist du ins Wasser geraten?« Esrin konnte nur sagen, »Es ist kompliziert. Er würde später viele Male versuchen, es zu erklären. Den Polizisten, den Ärzten, den Ermittlern. Niemand glaubte ihm. Kael wurde als vermisst gemeldet. Eine umfangreiche Suche begann und endete erfolglos. Esrin blieb zurück. Mit einer Geschichte, die niemand glauben wollte. Mit einer Tür, die sich einmal geöffnet hatte und ihn lebend zurückließ, doch nie vollständig. Denn in seinem Herzen war er sicher. Die Kirche war noch da und sie wartete. Die Wochen nach Esrins Rückkehr verliefen wie in einem Nebel. Obwohl sein Körper heil war, fühlte sich sein Geist wie ein zerbrochener Spiegel. Jeder Gedanke ein scharfkantiges Fragment, das ihn an Kyle Thorne erinnerte. Der offizielle Bericht bezeichnete Kaels Verschwinden als Unfall beim Wandern. Niemand sprach von einer fremden Welt, einer lichtlosen Dimension oder einer sich öffnenden Wand.
Aber Esrin erinnerte sich an alles. Jedes Detail, jede Sekunde der unbegreiflichen Realität, in der sie gefangen gewesen waren. Und vor allem erinnerte er sich an das Letzte, das er von Kyle gesehen hatte. Seine Silhouette, die von der blauen Membran verschluckt wurde, wie von einem Bewusstsein, das sich seinen Gast auswählt. Nach mehreren erfolglosen Versuchen, mit Wissenschaftlern oder Historikern über seine Entdeckung zu sprechen, zog sich Esrin zurück. Er mied Interviews, vermied Kontakt zur Öffentlichkeit. Die wenigen, denen er seine Geschichte anvertraute, erklärten ihn für überarbeitet oder schlicht traumatisiert. Nur einer hörte ihm zu, ein Anthropologe im Ruhestand namens Aldous Karin, der eine ähnliche Erfahrung in den 90er Jahren angedeutet hatte. Doch kurz bevor ein Treffen stattfinden sollte, wurde Aldous tot in seinem Haus gefunden. Offiziell war es ein Herzinfarkt. Esrin begriff, dass er allein war. Eines Nachts, beinahe 3 Monate nach der Rückkehr, saß er in seiner kleinen Hütte in der Nähe von Yachatz, als er das Tagebuch wieder in die Hand nahm. Das Buch, das sie in der Kirche gefunden hatten. William Hargroves Aufzeichnungen. Er hatte die Seiten hunderte Male gelesen, doch diesmal blätterte er ganz an das Ende. Dort entdeckte er etwas, das er bisher übersehen hatte. Eine lose Seite zwischen dem Einband und der letzten Seite versteckt. Darauf in blasser, zittriger Handschrift stand: Wenn du dies liest, dann hat die Kirche dich ausgespuckt. Glückwunsch. Die meisten bleiben. Ich habe den Übergang ein zweites Mal geschafft. Doch ich bin nicht zurückgekehrt. Ich bin weitergegangen. Darunter ein Diagramm. Linien, Kreise, Zahlen, Koordinaten oder etwas anderes? Esrin starrte lange darauf. Schließlich erkannte er ein Muster. Es erinnerte an geologische Messungen, gepaart mit rätselhaften Symbolen, die er in alten Texten über Sumer und das frühe Mesopotamien gesehen hatte. Eine Markierung war besonders hervorgehoben. Ein Kreuz, mitten in einer Zone nahe des Mount Hood, etwa 70 Kilometer östlich von Portland. Etwas in ihm regte sich. Keine Faszination, kein Forscherdrang. Es war Schuld und der brennende Wunsch, Kael zurückzuholen oder wenigstens seine Überreste zu finden. 2 Wochen später war Esrin wieder unterwegs, diesmal allein. Keine Kameras, keine Geräte, außer einem Notizbuch, einem GPS-Tracker und einer Handschaufel. Er folgte der Route auf der Karte, über Hügel, durch Schluchten bis zu einem abgelegenen Höhlenkomplex, von dem selbst erfahrene Einheimische noch nie gehört hatten. Die Höhle lag verborgen hinter einem verfallenen Holzschuppen. Der Eingang war schmal, kaum mannshoch und fiel rasch in die Dunkelheit ab. Esrin zögerte. Dann kroch er hinein. Stunden später, in der Tiefe dieses Höhlenlabyrinths, fand er es. Ein Raum, glattwandig und unnatürlich symmetrisch. Er war sicher, dass er nicht durch natürliche Prozesse geformt worden war. Und in der Mitte ein Sarkophag. Hoch, schmal, aus dunklem Basalt. Darauf eingraviert ein Name: Kael Thorn. Esrin trat näher. Seine Hände zitterten. Er berührte den Stein, der kälter war als alles, was er je gefühlt hatte. Keine Spuren von Gewalt, keine Hinweise auf eine Bestattung. Nur der Name und Gravuren. Hunderte kleine Bilder, wie ein Wandteppich aus Symbolen. Er erkannte Szenen aus ihrer Reise. Die Kirche, die Wand, das rote Ödland. Sogar das Skelett von William Hargrove war in die Darstellung eingearbeitet. Doch dann kamen andere Bilder. Solche, die Esrin nicht kannte. Andere Menschen. Andere Reisen. Andere Dimensionen. In der rechten oberen Ecke war eine Darstellung, die ihn besonders erschütterte. Ein Mann, dem Licht aus den Augen schoss, stand vor einer Mauer, aus der Hände ragten. Und an seiner Seite ein Schatten, der Kael glich. Mit verlängerter Silhouette. Mit mehr als 2 Armen. Esrin wich zurück. »Was ist mit dir geschehen, Kael?« flüsterte er. Dann hörte er es. Ein Kratzen. Ganz leise. Von irgendwo in der Dunkelheit hinter ihm. Es war kein Tier. Kein Geräusch, das man einem bekannten Lebewesen zuordnen konnte.
Es klang wie etwas, das nach Realität tastet, wie Finger, die über ein Gewebe kriechen, das dünn geworden ist. Esren verließ den Raum so schnell er konnte. Er kletterte zurück an die Oberfläche, stolperte durch das Unterholz, bis er wieder unter dem offenen Himmel stand. Er schaute zurück. Die Höhle war verschwunden. Der Schuppen ebenfalls. Nur Bäume, Moos und Stille. Als wäre es nie da gewesen. Esren fuhr zurück in die Stadt, aber er wusste, dass etwas sich verändert hatte. Die Grenze zwischen seiner Welt und jener anderen war dünner geworden. Kyles Sarkophag war ein Zeichen oder ein Warnsignal. Und tief in seinem Innern wusste Esren, Kael war nicht tot, nicht mehr ganz Mensch, aber auch nicht mehr ganz verloren. Esren Malek hatte seit der Entdeckung von Kaels Sarkophag nicht mehr geschlafen. Jede Nacht lag er wach, sein Blick wanderte zur Decke, doch in seinem Geist formte sich immer wieder das Bild jener Gravur. Kael, verzerrt, verändert, umgeben von Schattenarmen und einem leuchtenden Blick, der nicht mehr menschlich war. Er versuchte, die Entdeckung rational zu analysieren, versuchte, sie in seinem Notizbuch festzuhalten, aber seine Worte verwischten. Die Seiten wurden von seinen zitternden Händen beschmiert. Es war, als wolle etwas verhindern, dass die Wahrheit in Sprache gefasst wurde. In der dritten Nacht nach seinem Fund hörte Esren die Stimme. Zuerst war es nur ein leises Kratzen, ein Wispern am Rande des Bewusstseins, wie Wind, der durch einen Spalt zieht. Doch dann wurde es klarer. Nicht lauter, klarer. Du bist zurückgekommen. Warum? Die Worte kamen nicht von außen. Sie formten sich direkt in seinem Kopf, als würde ein Fremder in seinen Gedanken sprechen, mit einer Stimme, die weder männlich noch weiblich war, weder alt noch jung, nur kalt. Esren sprang auf, suchte panisch sein kleines Aufnahmegerät. Er drückte auf Aufnahme, stellte es auf den Tisch und sprach laut in die Stille. »Wer bist du? Was willst du von mir?« Keine Antwort. Nur das Ticken der Uhr und das schwache Rauschen des Meeres in der Ferne. Am nächsten Morgen spielte er die Aufnahme ab. Nichts, kein Ton, keine Stimme, kein Wispern. Aber am Ende der Aufnahme, in den letzten Sekunden, war ein Geräusch zu hören, ein rhythmisches Schlagen, dumpf, organisch, ein Herzschlag. Esren fuhr zusammen. Das Band hatte seinen eigenen Puls aufgenommen, doch er erinnerte sich daran, dass er in jenem Moment vollkommen ruhig gewesen war. Er konnte nicht anders. Er kehrte zurück. Nicht zur Kirche, nicht zur Höhle, sondern zu jenem Ort, an dem alles begonnen hatte, dem Wald bei Portland. Der Ort, an dem sich die Kirche einst materialisiert hatte. Vielleicht würde sie es wieder tun. Vielleicht war sie mehr als ein Ort. Vielleicht war sie ein Wesen, ein Bewusstsein, ein Beobachter. Er verbrachte 7 Tage dort, nächtigte in einem Zelt, trank aus einem kleinen Bach, sprach nicht ein einziges Wort. Er wollte es hören, das Flüstern. Am 8. Tag geschah es. In der Nacht, während ein kalter Nebel über den Boden kroch, leuchtete plötzlich etwas zwischen den Bäumen. Kein Licht im klassischen Sinne, eher eine Bewegung der Schatten, ein sich öffnender Spalt. Esren ging darauf zu. Und dann war sie wieder da. Die Kirche. St. Bartholomew's. Unversehrt. Vollständig. Als wäre sie nie verschwunden. Er trat ein. Die Tür war offen. Die Luft roch nach Stein, Blut und Ozon. Innen brannten keine Kerzen. Aber dennoch konnte er sehen. Alles war in ein fahles, bläuliches Licht getaucht. Die Bänke standen aufrecht, die Kanzel war leer, doch an den Wänden hatten sich die Gravuren verändert. Sie zeigten nun nicht mehr nur fremde Szenen. Sie zeigten Esren. In der Krypta. Am Sarkophag, an seinem Schreibtisch, in seinem Zelt. Die Kirche zeigte ihm seine eigene Geschichte. Ein Spiegel. Nicht aus Glas, sondern aus Erinnerung. Und dann hörte er es wieder. Flüstern.
Diesmal kamen die Worte aus allen Richtungen. Sie schienen durch das Holz zu kriechen, aus den Mauern zu tropfen, aus den Fugen zwischen den Steinen zu sickern. Du hast die Wand gesehen. Du hast sie berührt. Die Membran ist dünn geworden. Du trägst den Abdruck in dir. Esrin wollte fliehen, doch seine Beine versagten. Die Tür schloss sich mit einem metallischen Knall. Und dann begann der Altar zu beben. Langsam, wie von einem Atem bewegt, hob und senkte sich der Boden. Aus den Ritzen drang ein Leuchten, erst schwach, dann grell. Der Stein zerbrach, und aus der Tiefe kroch ein Lichtstrahl, nicht warm, nicht kalt, sondern absolut fremd. Esrin starrte in das Leuchten. Er sah Bilder. Kael, stehend an der Wand, berührte sie und trat hindurch. Doch was zurückblickte, war nicht mehr ganz Kael. Es war eine Fusion. Aus Erinnerung. Licht, Schatten. Und dann ein letzter Satz. Was durchtritt, kann sich nie mehr trennen. Esrin fiel zurück. Die Kirche bebte. Das Licht verschwand. Er erwachte. Draußen. Am Waldrand. Die Sonne ging auf. Die Kirche war erneut verschwunden, aber in seiner Hand lag ein kleiner, schwarzer Stein, geformt wie ein Tropfen, warm. Und an seiner Brust, direkt über dem Herzen, war eine neue Narbe, wie von innen gebrannt. Esrin Malek kehrte nach seinem zweiten Aufenthalt in der Kirche nicht als derselbe Mensch zurück. Zwar funktionierte sein Körper noch, seine Bewegungen waren koordiniert, seine Stimme ungebrochen, doch tief in seinem Innern hatte sich etwas verschoben. Die Welt war nicht mehr dieselbe. Er versuchte, das Geschehene zu verdrängen. Er mied Spiegel, weil er den Verdacht hatte, nicht mehr genau so auszusehen wie zuvor. Er wagte es nicht, den Tropfenstein wegzuwerfen, der nun auf einem kleinen Holzteller in seinem Regal lag, stets leicht vibrierend, wenn er sich ihm näherte. Einige Tage später begann die Oberfläche des Steins feine Risse zu zeigen, aus denen in der Dunkelheit ein mattes Leuchten trat. Pulsierend, wie ein Herz. Esrin begann Stimmen im Rauschen zu hören. Im Wind, im Wasser, selbst in Elektrokabeln. Es war nicht wie zuvor. Es waren keine Worte, sondern Gefühle. Fremde Emotionen, bruchstückhafte Erinnerungen, als würde jemand anderes durch ihn träumen. Er wagte sich wieder unter Menschen, aber es war, als hätten sie ihn vergessen. Eine alte Freundin aus Studienzeiten sah ihm direkt in die Augen und fragte, »Kennen wir uns?« Obwohl sie vor wenigen Monaten noch mit ihm zu Abend gegessen hatte. Er ging zur Polizei und fragte nach der offiziellen Suche nach Kyle Thorne. Niemand konnte ihm sagen, wer das war. Keine Vermisstenanzeige, kein Ausweis. Keine Akten. Kyle war aus den Aufzeichnungen verschwunden. Esrin raste nach Hause, durchsuchte seinen Laptop, seine Notizen, seine Backups. Nichts. Nur sein Gedächtnis trug die Spuren. Nur sein Körper. Nur das Ding auf dem Regal. Doch dann geschah etwas, das alles veränderte. In einer Lokalzeitung aus einem Vorort nahe Mount Hood entdeckte er eine kleine, unscheinbare Meldung auf Seite 8. Höhlenöffnung freigelegt. Archäologen entdecken merkwürdige Grabstätte. Esrin fuhr noch in derselben Nacht los. Als er dort ankam, war der Eingang bereits abgesperrt, mit gelbem Band und Schildern des Forstamts. Zwei Männer in Anzügen führten leise Gespräche mit den Arbeitern. Esrin schlich sich im Schutz der Dunkelheit durch einen Seiteneingang. Und dann sah er es. Den Sarkophag. Der Basalt war beschädigt. Aber eindeutig derselbe. Die Gravuren auf der Außenseite Zandatasadaren, Kyle, die Wand, das fremde Licht. Sie waren noch da, aber mit einer Veränderung. Ein weiteres Bild war hinzugefügt worden. Es zeigte Esrin selbst, in der Mitte zweier Welten. Eine Silhouette zwischen den Dimensionen, mit einer klaffenden Öffnung in der Brust, aus der Wurzeln oder Tentakel wuchsen. Sein Atem stockte. Er wusste nicht, ob das Bild eine Prophezeiung war oder bereits ein Spiegel der Gegenwart. Er stahl sich davon, fuhr ziellos durch Oregon, bis ihn der Schlaf übermannte. Am nächsten Morgen stand er auf einem Rastplatz. Auf seiner Windschutzscheibe klebte ein Zettel. Nur ein Wort darauf. Erinnerst du dich jetzt? Die Handschrift war Kyles. Esrin kehrte nach Jachatz zurück und suchte die kleine Klippe oberhalb des Strandes auf, wo er früher oft nachdachte. Dort stand jemand. Ein Mann, den er auf den ersten Blick nicht erkannte. Hager, blass, mit tiefen Augenhöhlen und regungsloser Miene. Als sich Esrin näherte, sprach der Fremde, ohne die Lippen zu bewegen. »Ich bin nicht Kyle, aber ich erinnere mich an ihn.« Esrin fror ein. Der Mann wandte sich ihm langsam zu. »Er hat mich durchquert. Ich war nur der Träger. Nun bin ich beides.« Die Silhouette flackerte. Kurz sah Esrin zwei überlagerte Körper. Kyles Gesicht, vermischt mit einem fremden, schattenhaften Wesen. Dann wieder nur die Gestalt des Fremden. »Warum?« fragte Esrin mit trockener Kehle. »Warum ich?« »Weil du gesucht hast. Ich wollte nur verstehen.« »Verstehen ist ein Nebenprodukt. Der Preis ist Erinnerung.« Die Gestalt drehte sich um und verschwand in der Luft. Nicht schlagartig, sondern wie in langsamer Auflösung. Esrin stand allein. Der Stein in seiner Tasche begann zu glühen. Nicht heiß, aber intensiv. Und zum ersten Mal fühlte Esrin etwas, das er nicht zuordnen konnte. Als würde er gleichzeitig an zwei Orten sein. Als würde er durch eine Membran getaucht, die sein Bewusstsein verdoppelte. Der Sommer war längst vorüber, als Esrin Malek die letzten Seiten seines Notizbuchs füllte. Regen fiel in feinen Schleiern vom grauen Himmel, während er allein in seiner kleinen Hütte an der Küste von Jachatz saß. Das Meer war stumm geworden, oder er hatte verlernt, es zu hören. Sein Blick glitt über die verstreuten Seiten. Alles war aufgeschrieben. Die Kirche, Kyles, Verschwinden, die andere Welt, der Sarkophag, das Flüstern. Doch das, was in ihm vorging, war nicht zu fassen. Kein Satz, kein Wort reichte aus, um es zu erklären. Esrin war verändert. Nicht körperlich, zumindest nicht vollständig. Aber etwas in ihm war geöffnet worden, wie eine Tür, die sich nur nach innen aufschloss. Und je mehr Zeit verging, desto deutlicher spürte er, dass er nicht allein war. Er träumte nun jede Nacht. Nicht von Dingen, sondern von Räumen. Leeren, geometrisch unmöglichen Hallen, die in sich zusammenfielen, wenn er sie zu verstehen versuchte. In seinen Träumen schwebte er über Flächen, die keinen Boden hatten, sah Treppen, die ins Licht führten, das nicht leuchtete. Manchmal hörte er eine Stimme, ruhig, geduldig, eine Wiederholung. »Du bist Zeuge.« Eines Abends, als der Wind über das Dach seiner Hütte strich wie Atemzüge eines riesigen Tieres, kehrte er zurück nach Mount Hood. Dort, wo der Sarkophag gefunden worden war, war nun alles zugeschüttet. Keine Spur mehr von der Höhle. Die Forstverwaltung hatte das Gelände abgeriegelt, die Öffentlichkeit wurde mit einem Erdrutsch vertröstet. Esrin wusste, dass es gelogen war. Er wartete, bis es Nacht wurde und grub. Er brauchte 7 Stunden. Fing mit den bloßen Händen an, dann mit einer kleinen Spitzhacke, dann wieder mit bloßen Fingern. Der Regen machte die Erde weich. Das Licht seiner Taschenlampe flackerte in immer kürzeren Abständen. Dann stieß er auf Stein. Nicht der Sarkophag. Etwas anderes. Ein Kreis aus Basalt, etwa 2 Meter im Durchmesser, eingelegt mit winzigen silbernen Splittern, die bei Berührung vibrierten. In der Mitte war eine flache Vertiefung, in Form des Tropfensteins. Esrin wusste, was zu tun war. Er zog den Stein aus seiner Jackentasche. Er fühlte sich schwerer an als sonst, als würde er sich dagegen wehren. »Du musst nicht mehr tragen, was nicht dir gehört«, flüsterte Esrin. Er legte den Stein in die Vertiefung. Die Erde bebte nicht. Kein Licht strömte aus dem Boden. Kein Ton erklang. Aber der Stein verschwand, verschmolz, und der Boden Das ganze Feld wurde still. Kein Wind, kein Vogel, kein Rascheln. Dann hörte er sie. Fußschritte. Langsam, schwer. Und nicht eine Person. Viele. Dutzende. Esrin drehte sich um. Niemand war da. Aber die Schritte blieben. Er starrte in die Dunkelheit. Und da, zwischen den Bäumen, begannen Silhouetten zu erscheinen. Gestalten ohne Konturen. Nicht aus Fleisch, nicht aus Licht. Nur aus Erinnerung. Er sah Kael. Lächelnd. Aber nicht so, wie er ihn kannte. Sein Gesicht war älter, weiser und gleichzeitig fremd. Kael sprach nicht, aber Esrin verstand. Diese Welt hatte Regeln, und er hatte sie gebrochen. Er war nicht zurückgekehrt, er war übergegangen. Und das, was er nun sah, war nicht eine Warnung. Es war eine Einladung oder ein Urteil. Die Silhouetten kamen näher, bis sie ihn umringten. Kein Geräusch, keine Berührung, nur das Gefühl, als würde man in einer Erinnerung stehen, die nicht die eigene war. Esrin schloss die Augen. Als er sie wieder öffnete, war es Tag. Vögel sangen. Der Wald war friedlich. Die Erde, wo der Basaltkreis gewesen war, war glatt, als hätte dort nie etwas gelegen. Esrin stand allein. Er ging zurück nach Hause. Die Hütte war leer, wie immer. Aber an der Wand hing nun etwas Neues. Ein eingerahmtes Stück Pergament, das er niemals dorthin gehängt hatte. Darauf waren Gravuren, fein gezeichnet, Szenen seines Lebens und darüber hinaus. Die Kirche, der andere Ort, Kael, die flüsternden Gestalten, die Hände aus Licht. Und ganz unten ein Mann, der aus einer Tür trat, die in ihn selbst führte. Esrin verstand. Er war kein Besucher gewesen, kein Entdecker, kein Opfer. Er war das Gefäß. Die Kirche war kein Ort. Sie war ein Echo, ein Abdruck, ein Versuch, durch das Gewebe der Welt zu sprechen. Und Esrin hatte geantwortet. Das Bild an der Wand flackerte kurz. Dann war es leer. Esrin lächelte zum ersten Mal seit Wochen. Nicht aus Freude, sondern aus Erkenntnis. Der Zeuge hatte gesprochen.